Medizin und Gesundheit. Mit Universitätsprofessorin Dr. Karin Gutierrez-Lobos.
Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen beim Radio Doktor. Es ist für einige Arbeitnehmerinnen Alltag geworden, nicht mehr jeden Tag den Weg ins Büro anzutreten. Der Computer zu Hause wurde zum Zweitarbeitsplatz. Das stellt auch die Arbeitsmedizin vor neue Herausforderungen. Wie können Mitarbeiterinnen mit Vorsorgeuntersuchungen erreicht werden, wenn sie nicht vor Ort sind? Und wie können in der eigenen Wohnung ergonomische Arbeitsplätze geschaffen werden? Zusätzlich sind durch die Pandemie psychische Erkrankungen mehr geworden, was sich natürlich auch auf den Job auswirkt. Wir wollen daher heute besprechen, wie es gelingt, dass Arbeit einen wertvollen Beitrag für die persönliche Entwicklung und die Gesundheit leisten kann und welche Rolle dabei die Arbeitsmedizin spielt. Und ich freue mich sehr, hier bei mir im Studio Frau Doktorin Eva Hölkel begrüßen zu dürfen. Sie ist Fachärztin für Arbeitsmedizin, Leiterin des Gesundheitszentrums der Erste Bank und Vorstandsmitglied der Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsmedizin. Und im Landesstudio Burgenland begrüße ich sehr herzlich Herrn Professor Dr. Rudolf Karatzmann, Facharzt für Psychiatrie, Neurologie und Arbeitsmedizin und Psychotherapeut sowie Gründer des Beratungsunternehmens Innovatives Betriebliches Gesundheitsmanagement. Herr Professor Karatzmann, Sie hören uns.
Ja, schönen Nachmittag.
Herzlich willkommen. Frau Doktorin Hölkel, ich möchte aber mal gleich mit Ihnen beginnen und so zum Anfang und zum Einstimmen. Vielleicht erklären Sie uns ein bisschen, was sind denn so die engeren oder die konkreteren Aufgaben der Arbeitsmedizin?
Ja, einen schönen Nachmittag. Die Arbeitsmedizin beschäftigt sich ganz grundsätzlich mit Einflüssen der Arbeitswelt auf die Gesundheit, aber auch mit der Frage, wie Menschen mit gesundheitlichen Belastungen oder mit gesundheitlichen Einschränkungen am Arbeitsplatz gut und gesund existieren können, sprich nicht aus dem Arbeitsleben herausfallen. Es war natürlich geprägt, die Arbeitsmedizin ist eine Medizin, die vor Ort ist, das heißt, sie besucht die Mitarbeiter am Arbeitsplatz. Und da war das Homeoffice während der Pandemie, das ja überall zugenommen hat, auch dort, wo es vielleicht schon vorher vereinzelt in Anspruch genommen wurde, da hat sich doch sehr, sehr viel verändert.
Wir kommen dann eh später noch auf die Frage des Homeoffice genauer vielleicht zurück. Aber vielleicht jetzt noch so, Sie haben jetzt die Aufgaben genannt zur quasi Ausstattung der Arbeitsmedizin. Ist die in jedem Betrieb gleich? Gibt es eine Basis quasi Ausstattung? Und gibt es dann noch Zusatzangebote, die vielleicht nicht überall vorhanden sind?
Also das Ausmaß der arbeitsmedizinischen Betreuung richtet sich nach der Größe des Unternehmens, sprich wie viele Personen dort arbeiten. Bei kleinen und mittelständischen Unternehmen ist es so, dass sie oft von der AVA mitbetreut werden, in einem sehr geringen Ausmaß, einmal im Jahr, zweimal im Jahr, wenn es bis zu 50 Arbeitnehmerinnen sind. Von Großunternehmen spricht man ja ab 250 Arbeitnehmerinnen, die dort beschäftigt sind. Und da sind dann die Arbeitsmediziner doch regelmäßig vor Ort in einem bestimmten Ausmaß von Stunden und bei sehr großen Unternehmen auch täglich.
Mhm. Herr Dr. Karatzmann, was sind denn jetzt die häufigsten Berufskrankheiten, die wir so kennen? Können Sie uns da einen kurzen Überblick geben?
Naja, es sind natürlich eine Reihe von stressbedingten Erkrankungen eine wichtige Rolle. Dann Muskel-Skelett-Beschwerden, Gastrointestinalbeschwerden, die auch wieder mit Stress zusammenhängen. Viele klassische Krankheiten sind durch gesetzliche und technische Vorrichtungen oder Vorsorgemaßnahmen sozusagen sehr gut unter Kontrolle. Es gibt bei verschiedenen Gefahrenquellen wie Stoffe, Strahlen, Chemikalien etc., Allergene, einen Pflichtkatalog an Monitoring, sodass frühzeitig erkannt werden kann, ob es da Probleme gibt. Generell möchte ich zu dem vorhin sagen, wir haben ungefähr eine Dreiviertelstunde pro Jahr, pro Mitarbeiter, sozusagen arbeitsmedizinische Einsatzzeit. Nun sind die psychologischen, psychischen, psychoemotionalen Anforderungen heute dominierend. Insofern wäre auch eine Reform sinnvoll, dass diese Einsatzzeit sowohl von Arbeitsmedizinern wie Arbeitspsychologinnen ausgeübt werden kann, weil die Expertisen sind doch unterschiedlich. Medizin ist eher körperlich orientiert, Psychologen eher psychisch orientiert. Und hier wäre sozusagen ein multiprofessioneller Ansatz, auch mit ergonomischen Expertinnen und Experten, sicher zielführend für die Zukunft.
Ja, auch darauf werden wir ja im Verlauf des Gespräches noch zurückkommen. Aber vielen Dank einmal vorerst für diesen ersten Überblick, den Sie uns gegeben haben, Frau Doktorin Höltl. Jetzt könnte man ja sagen, na gut, wenn man Probleme hat, wenn man krank ist, könnte man ja auch zum Allgemeinmediziner, Allgemeinmedizinerin im niedergelassenen Bereich gehen. Was ist denn der Unterschied oder auch der Vorteil, den die Arbeitsmedizinerinnen da haben?
Also ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass die Heilbehandlung im niedergelassenen Bereich passieren sollte. Das ist so vorgesehen und das sollte auch so sein. Wir sehen ja die Leute, bevor sie krank werden. Das heißt, die Frage, was hält Menschen gesund, ist eine zutiefst arbeitsmedizinische Frage. Und ganz wichtig, wir sehen sie, wenn sie von einem Krankenstand zurückkommen. Und da stellt sich die Frage, wie können Menschen, die, wenn sie vom Krankenstand zurückkommen, beispielsweise noch Einschränkungen haben, sei es nach psychischen oder auch nach physischen Erkrankungen, bestmöglich begleitet werden, dass sie den beruflichen Wiedereinstieg schaffen. Besonders nach schweren Erkrankungen, sei es länger dauernde psychiatrische Erkrankungen, Krebserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das sind immerhin 4% aller Krankenstände von erwerbstätigen Menschen, sind Langzeiterkrankungen, also solche über 6 Wochen. Und hier ist die Wiedereingliederung eine ganz zentrale arbeitsmedizinische Aufgabe, weil der Arbeitsmediziner ja nicht nur die Erkrankung kennt, sondern auch die Tätigkeit kennt und auch Möglichkeiten, die ein Unternehmen vorsieht, um diese Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen.
Also ich stelle mir jetzt vor, Frau Dr. Höltl, dass es ja auch ein ganz wichtiger Beitrag von der Arbeitsmedizin ist, letztlich auch die Betriebsführung zu beraten, welche Maßnahmen gerade nach Wiedereingliederung, nach einem längeren Krankenstand sinnvoll, zielführend wären. Haben Sie das Gefühl, jetzt unabhängig von Ihrer eigenen Firma quasi, aber generell gesehen, dass das aufgeht, dass die Arbeitsmedizin da eine laute Stimme hat, um tatsächlich auch zu Veränderungen führen zu können?
Ich glaube, dass es Beispiele gibt, wo das der Fall ist, dass es Unternehmen gibt, wo das der Fall ist. In großen Unternehmen ist das meistens im sogenannten Organigramm abgebildet. Bei uns im Haus ist es so, dass das Gesundheitszentrum oder ich eine Stabsstelle des Vorstandsvorsitzenden bin und damit natürlich gehört werde. Und es gibt auch sehr, sehr viele Kolleginnen, die das genauso sehen würden. Die Chance ist natürlich größer bei großen Unternehmen, weil da einfach Arbeitsmedizin sozusagen eine höhere Präsenz hat, mehr Einsatzzeiten hat, wie der Herr Dr. Karatzmann gesagt hat, und damit sozusagen auch das Management besser kennt. Ich glaube aber gerade, dass die Wiedereingliederungsteilzeit, also die gesetzliche Wiedereingliederungsteilzeit, eine Maßnahme war, die klar gemacht hat, hier hat ja der Arbeitsmediziner ganz explizit eine Aufgabe und eine Rolle. Und dass hier Unternehmen schon viele gesehen haben, dass es Sinn macht, Arbeitsmediziner hier einzubinden und sie auch nicht nur ganz grundsätzlich von Fall zu Fall, sondern in der Erstellung von ganz grundsätzlichen Überlegungen, wie wir mit Menschen und mit unseren Kolleginnen umgehen, wenn sie eben erkrankt sind und dann zurückkommen.
Dass also auch nachhaltige Programme entwickelt werden, so in die Richtung, dass sie auch gefragt wird, die Arbeitsmedizin.
Genau.
Herr Dr. Karatzmann, Sie haben ja schon vor längerer Zeit nachgewiesen, dass Menschen ab 50 genauer arbeiten, mehr Erfahrung haben. Viele der Probleme der gesundheitlichen treten aber erst bei älteren Arbeitnehmerinnen auf. Welche sind denn das hauptsächlich und was ist Ihr Vorschlag, wie könnte man dem begegnen?
Also das Problem, das wir haben, ist, dass wir jugendliche Unternehmen haben. Also Arbeitszeiten, Prozesse, Geschwindigkeiten, Materialien sind aus historischen Gründen an der Kernpopulation der 60er Jahre standardisiert. Und das waren in der Regel 20- bis 40-jährige inländische Männer. Nun sind die Belegschaften älter geworden und daher beginnt es zu reiben, weil sozusagen eine erste Alterserscheinung ist die Abnahme der muskulären Kraft in den Oberschenkeln. So ist sozusagen alles, was mit Stehen, Heben, Gehen, Tragen zu tun hat, mit einer höheren Stressreaktion behaftet. Diese gilt es zu reduzieren mit dem Älterwerden, zum Beispiel indem man die Dienstlänge pro Tag reduziert oder die Wochenarbeitszeit oder Erholungsmöglichkeiten längerfristig einbaut. Wie das dann mit den Finanzen ist, muss man sich das erklären. Aber zum Beispiel die Voestalpine, heute arbeiten 6.000 Menschen nach Schichtplänen, die wir mit der Voestalpine entwickelt haben, mit einer Arbeitszeitreduktion, und die Arbeitszufriedenheit ist bei den älteren Mitarbeitern gestiegen. Wichtig ist zu verstehen, älter werden ist klüger werden und auch produktiver werden. Und wenn es gelingt, sozusagen, und das war sozusagen eine unserer ersten Aufgaben immer wieder, ob bei der Erste Bank oder bei der Föst oder bei der Polyfeld, nachzuweisen, dass die Produktivität mit dem Älterwerden zunimmt, dann beginnt sozusagen der Stellenwert der älteren Mitarbeiter zu steigen. Mhm. Weil ansonsten ist man konfrontiert mit diesem Ageism, also mit Altersrassismus, und es gibt schon die verbreitete Einstellung, ab 50 taugen sie nicht mehr. Völlig falsch. Also zum Beispiel die geringste Fehlerquote bei der Stahlproduktion haben die Mitarbeiter ab 50, weil es ungefähr 12 Jahre dauert, bis man diese Professionalität entwickelt, genau ein Fenster zu sehen oder den höchsten Deckungsbeitrag.
Ja, bitte. Ja, Entschuldigung, kann man aus den Untersuchungen, die es da dazu gibt, irgend sowas ableiten wie ideale Arbeitszeiten? Gibt es da ein Modell für ältere Arbeitszeiten? Sie haben ein bisschen was schon gesagt, ne? Kürzere Arbeitszeiten, aber wie viel kürzer zum Beispiel?
Naja, zum Beispiel, wir haben im Krankenhaus 12-Stunden-Schichten. Mhm. Ein Weg wäre, dass man 8- und 12-Stunden-Schichten anbietet, sodass ich eine Wahlmöglichkeit habe. Also die Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen langen Diensten oder verschieden langen Wochenarbeitszeiten, zwischen 25, 34, 38 Stunden, und ich habe jedes Jahr die Möglichkeit, für das nächste Jahr zu wählen. Das wäre zum Beispiel eine Sache. Wichtig ist, eine gute Arbeitszeit ist eine arbeitswissenschaftlich fundierte, gute Arbeitszeit, aber plus subjektiver Präferenz. Also wenn diese Arbeitszeit nicht gewollt wird, wird auch die arbeitsmedizinisch klügste Arbeitszeit Stress machen. Wenn meine Kinder, wenn ich eine Krankenschwester aus Warschau bin, dann bin ich interessiert auch mit 45 an 12-Stunden-Schichten, weil ich nach 3 Tagen sozusagen meine Woche absolviert habe und dann wieder zu meinen Kindern fahren kann oder zu meiner Familie fahren kann. Also es ist immer wichtig, eine gute Arbeitszeit, ergonomische Kriterien gibt es dazu, aber es muss sozusagen auch die subjektive Präferenz dazukommen, und dazu braucht es schon auch Bewusstseinsbildung bei den Mitarbeitern, weil nicht immer wählen wir die gesündeste Form.
Und auch bei den Leitungspersonen, nehme ich an, auch das gehört hier wahrscheinlich dazu.
Das gehört ganz wichtig. Ich kann mich gut erinnern, mit wie viel Blockaden wir auch zum Teil zu tun gehabt haben, weil das Management geglaubt hat, Anarchie bricht aus, wenn bestimmte Wahlmöglichkeiten in der Arbeitszeit strukturiert sind. Sind nirgends ausgebrochen, die Produktivität ist gestiegen, der Krankenstand ist zurückgegangen und die Verbleibsdauer, siehe Agrolinz, Polyfeld, Voestalpine, ist eine bessere geblieben.
Gut, also ein Appell für letztlich so etwas wie individualisierte Arbeitszeiten, könnte man das zusammenfassen.
Genau.
Hörerinnen und Hörer, wie jede Woche können Sie auch heute bei uns anrufen und mitdiskutieren. Wir sind gespannt auf Ihre Fragen und Anregungen. Unsere Telefonnummer ist 0800 22 69 79, unentgeltlich aus ganz Österreich. Frau Dr. Höltl, nun, wir haben es ja vorher schon kurz angesprochen, Stichwort Pandemie, Homeoffice, Arbeitswelten haben sich ja dadurch wesentlich geändert und die Mitarbeiter sind eben nicht mehr in dem Ausmaß, wie es vorher war, auch im Büro anzutreffen, und auch Sie als Arbeitsmedizinerinnen haben natürlich einen anderen Zugang dazu. Wie könnte man das jetzt gestalten oder wie haben Sie es gestaltet mit Homeoffice, das Vorsorgeuntersuchung, das Begleitungen, dass Auffälligkeiten wahrgenommen wurden? Oder wie muss sich das Arbeitsfeld der Arbeitsmedizin ändern?
Ja, da hat sich viel geändert und manches davon wird bleiben. Es war natürlich manches in der Situation so, dass plötzlich tausende Mitarbeiter von zu Hause im Homeoffice arbeiten über längere Zeit, war relativ unvorbereitet und ich glaube, jeder hat sich einmal gefreut, dass die Technik funktioniert in einem ersten Schritt. Da war von Ergonomie noch gar nicht so viel die Rede. Und je länger das angedauert hat, desto klarer war es, dass es hier Konzepte braucht und desto klarer ist es auch, glaube ich, jedem Unternehmen und die meisten machen das ja auch hoffentlich, sich zu überlegen, wie sie Arbeitszeit und Anwesenheit und Homeoffice nach einer Pandemie oder jetzt, wo ein Vorortarbeiten doch wieder für viele möglich ist, gestalten wollen. Und das ist ja auch bekannt, dass manche Meetings und auch Dienstreisen durchaus hinterfragt werden und man sieht, dass es in diesem Ausmaß nicht notwendig war. Ich glaube, dass wir sozusagen so gemischte Arbeitsformen, wo Menschen doch mehr zu Hause arbeiten. Und ich stimme dem Herrn Dr. Karatzmann natürlich zu. Es gibt Menschen, die enorm von Homeoffice profitieren. Das sind vor allen Dingen welche beispielsweise, die sehr lange Anfahrtszeiten haben. Mhm. Wenn sie eine Stunde ins Büro fahren, verbringen sie statistisch gesehen 10 Stunden in der Woche im Zug oder im Auto oder wie auch immer sie kommen. Da ist das natürlich schon ein wirklicher Zeitgewinn und ein echter Gewinn an Lebensqualität. Und es gibt andere, die wollen das gar nicht so gern. Also wir müssen versuchen, diese Balance zwischen, was ja sehr schön klingt, individueller Wahlfreiheit und Berechenbarkeit im Unternehmen, das geht ja nicht von selbst. Man muss halt dann einmal so Abläufe planen, dass es klar ist, dass nicht jeder immer da ist. Und das beginnt bei Führungskräften, die das lernen müssen, dass sie auch sozusagen Führungskräfte sind, wenn ihre Mitarbeiter nicht da sitzen, bis zu Abläufen, bis zu, wie stellt man sicher, dass Menschen sich doch treffen. Ich glaube, aus arbeitsmedizinischer Sicht wird eine ganz zentrale Lösung sein, dass man eben nicht mehr durchgeht und Sesseln einstellt und erklärt, sondern dass es zu einem verstärkten Wissenstransfer kommt, dass wir durchaus auch Digitalisierung dazu nutzen, schon junge Arbeitnehmerinnen zu informieren, das sieht der Arbeitnehmerschutz ja auch immer vor, wie Arbeitsplätze so gestaltet werden sollen, dass sie der Gesundheit zuträglich sind. Das beginnt bei der Frage der Bildschirmpausen. Das ist ja auch etwas, was medial immer wieder in letzter Zeit verbreitet wurde, dass wir ganze Heerscharen an kurzsichtigen jungen Menschen haben, weil sie einfach den ganzen Tag nicht nur am Bildschirm, sondern dann auch auf andere digitale Endgeräte schauen. Und ich glaube, wenn man eine gute und passende Information gibt, was man da sozusagen dagegen tun kann, warum eine Bildschirmpause überhaupt im Gesetz vorgesehen ist und wie sie gestaltet werden sollte, dass sie auch wirklich hilft, Augenmuskeln zu entspannen, dann ist das etwas, was die meisten Jungen auch interessant finden. Das heißt, es wird zunehmend so sein, dass wir das, was wir vielleicht auch so ein bisschen enablen genannt haben, Menschen dazu befähigen, dass sie selbst gute Entscheidungen treffen können, indem wir adäquate Informationen zur Verfügung
das
stellen.
Das heißt auch Gesundheitsinformationen verbreiten und verbreitern, damit das auch
und
besser
sich überlegen, welche Informationen sind jetzt wichtig und zeitgemäß. Wie wollen wir Digitalisierung gestalten, dass sie eine echte Chance ist und weniger Last ist und weniger Bürde ist?
Ich meine, eine Belastung, eine der vielen Belastungen während Homeoffice in der Pandemie war ja, dass viele Menschen gesagt haben, ich meine, im Büro, da gibt es wenigstens eine Pause, nicht? Da gehe ich dann mal raus und trinke einen Kaffee mit Kolleginnen. Wie macht man Pausen im Homeoffice? Gibt es da schon Empfehlungen von der Arbeitsmedizin? Das ist eine wichtige Frage, absolut. Nicht? Weil viele gesagt haben, das war eigentlich ein Einheitsbrei.
Ja. Ich glaube, dass das jetzt ein guter Zeitpunkt ist und ich glaube, dass es jetzt wichtig ist, Konzepte zu erstellen und ich glaube vor allen Dingen, dass es wichtig ist, dass wir diese Konzepte teilen und zur Verfügung stellen, weil die Homeoffice-Geschichte während der Pandemie war ja oft eine wirklich mit unfassbaren Belastungsspitzen. Es war ja Homeoffice und Homeschooling gleichzeitig und beide Elternteile, wenn zwei da waren, im Homeoffice, wo es sicher nicht zwei ergonomische Arbeitsplätze zu Hause gibt. Also ich denke mir, jetzt ist so diese Zeit, wo sich Arbeitnehmerinnen, egal ob sie allein oder in einem Familienverband leben, überlegen können, wie teilen wir uns das gut aus? Dass wir ergonomische Zustände zu Hause haben, wie kommen wir zu den Informationen, wie Ergonomie funktioniert, wenn ich mir selbst einen Bildschirmarbeitsplatz einrichte, beginnen von den Bildschirmpausen und dass sich Unternehmen auch überlegen, welche Form der Arbeitszeitregelung sie finden möchten für ihre Mitarbeiter.
Und auch welche Unterstützung,
ja,
denke ich.
Absolut. Nicht? Wie viel Flexibilität sie geben möchten. Ja. Unterstützung bis hin zur Verfügung stellen von ergonomischen Arbeitsmitteln, wie es so schön heißt, also Arbeitssesseln, Endgeräten und so weiter und so fort. Aber mit Sicherheit auch ein Neuüberdenken von Informationen, die zeitgemäß sind und die einfach Mitarbeiter befähigen, ihnen Informationen geben, warum die Dinge wie sein sollten, dass sie gesund arbeiten können.
Um damit auch leichter an Präventionsmaßnahmen teilnehmen zu können.
Genau.
Nicht, weil ich glaube, es braucht ja schon ein Bewusstsein auch dafür, was gut tut. Ein wesentlicher Faktor, wenn es um betriebliche Gesundheit geht, ist ja auch der körperliche Ausgleich. Und auch das war ja in der Pandemie eindeutig schwieriger handzuhaben. Und zum Thema Bewegung und Sport im Betrieb begrüße ich jetzt am Telefon Frau Doktorin Silvia Glaser. Herzlich willkommen.
Schönen Nachmittag, danke für die Einladung.
Gerne. Sie sind Leiterin des betrieblichen Gesundheitsmanagements bei Takeda und Sie haben unlängst den Firmenfitness Award bekommen. Was bedeutet das genau und wofür haben Sie diese Auszeichnung bekommen?
Naja, das war der Award in der Kategorie Corporate Wellbeing. Aha. Und der Award in dieser Kategorie ist eigentlich eine Auszeichnung für Unternehmen, die sozusagen eine umfassende und nachhaltige Gesundheits- und Wellbeing-Strategie verfolgen. Also das heißt, die letztlich auch Teil ihrer Unternehmenskultur geworden ist. Ja, und bei uns ist das eben so, dass wir so ein Konzept entwickelt haben, das nennt sich We Care, Do Care and Self Care. Aha. Das heißt, We Care, das sind wir als Unternehmen. Wir stellen sozusagen Gesundheits- und persönlichkeitsfördernde Arbeitsplätze und entsprechende Gesundheits- und Fitnessangebote zur Verfügung. Die Do Care ist die sind unsere Führungskräfte, die sozusagen einen gesunden und wertschätzenden Führungsstil pflegen und selbst als Vorbilder fungieren. Und letztlich kommt der Aspekt, und den finde ich sehr wichtig, der Selbstverantwortung, die Self-Care. Das heißt, also, wir können viel machen als Unternehmen, viel zur Verfügung stellen. Wenn unsere Kolleginnen und Kollegen das aber nicht annehmen und selbst dieses Gesundheitsbewusstsein entwickeln, dann ist es schwierig. Und das wird aber in Zukunft immer wichtiger, weil wir immer vor mehr Herausforderungen, wie wir in den letzten Jahren gesehen haben, gestellt werden.
Wie gelingt es Ihnen denn, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit diesen Angeboten erreicht werden? Machen da tatsächlich alle mit oder die überwiegende Mehrheit?
Also es ist so, dass wir natürlich Leute im Office vielleicht erreichen, das ist klar. Mhm. Und da haben wir auch viele Teilnehmer. Schwierig wird es besonders im Produktionsbereich, wo sie sehr getaktet sind, wo wir unzählige Schichtmodelle haben. Mhm. Und da sind wir den Weg gegangen, dass wir sagen, okay, wir fragen die Leute, was sie brauchen. Wir haben auch hier unsere Health Coaches als Unterstützer und versuchen dann Angebote abzustimmen. Ein Beispiel, visuelle Kontrolle, Vormittag, Nachmittagsschicht, wollten einen Pilateskurs. Das heißt, wir bauen den Pilateskurs so auf, dass einmal am Vormittag, also die Stunden stattfinden einmal am Nachmittag. Mhm. Das heißt, also wirklich die Teilnehmerinnen teilnehmen können. Und so versuchen wir halt auch Vollkontischicht, also wo wirklich auch Nachtschicht ist, Angebote zu schaffen und Lücken zu schaffen, wo diese Mitarbeiterinnen auch
also teilnehmen können. Also ist auch zeitlich breiter zu streuen.
Ja.
Aber Frau Doktorin Glaser, Sie haben ja noch was Interessantes. Sie haben auch sogenannte Health Coaches, also Gesundheitscoaches. Was ist das genau? Was tun die?
Genau aus diesem Grund haben wir diese Health Coaches also wir haben seit vielen Jahren haben wir Ergo-Coaches, die diese Sachen auf Ergonomie-Basis machen. Und da haben wir gesagt, okay, die machen so gute Sachen direkt am Shopfloor unten an der Basis. Wir bilden Health Coaches aus. Sie kriegen sozusagen eine Kurzschulung, was ist betriebliches Gesundheitsmanagement, was bedeutet das, wie kann ich die Angebote sozusagen an die Mitarbeiter bringen. Die kennen alle unsere Angebote, die kriegen direkt aus erster Quelle immer alle neuen Aktivitäten. Aber wichtig ist auch, dass Sie Ihre Kolleginnen fragen, was braucht ihr, was wollt ihr, wie schaut euer Modell aus? Mhm. Sie kennen ja auch das Modell am besten. Und die arbeiten dann mit uns zusammen, mit unserem Fitnesscenter-Manager, mit unserer Physiotherapeutin. Und da versuchen wir eben so Dinge auch wie Pausengymnastik im Unternehmen zu implementieren. Es kam auch die Idee einer virtuellen Arbeitsplatzbegehung. Das war so ein Health Coach, der quasi im Bürobereich gearbeitet hat und dann von zu Hause aus gesagt hat, ja, wie kann ich das machen? Da haben wir dann eben diese virtuelle Arbeitsplatzbegehung angeboten. Also das sind Ideen, die dann direkt von den Health Coaches an uns herangetragen werden und umgesetzt werden.
Mhm. Frau Doktorin Glaser, vielen Dank für den Einblick in diese durchaus sehr innovativen Methoden, die Sie da in Angriff genommen haben. Vielen Dank, weiter viel Erfolg und auf Wiederhören. Danke, dass Sie dabei waren.
Auf Wiederhören.
Danke. Herr Dr. Karatzmann, kommen wir jetzt noch kurz zu den psychischen Erkrankungen. Erstens haben ja, wie wir wissen, in der Pandemie gerade bei den jungen Menschen die psychischen Probleme, hauptsächlich Angststörungen, Depressionen zugenommen. Aber überhaupt sind ja psychische Erkrankungen mittlerweile einer der Hauptgründe für vorzeitige Pensionierungen.
Ja.
Wie erklärt man sich das? Was hat das mit psychischen Störungen und Arbeitsfähigkeit? Wie interagiert das miteinander?
Naja, prinzipiell von außen betrachtet ist der psychische Leidenszustand heute weniger tabuisiert als wie noch vor 20 Jahren. Und daher ist es leichter, mit Beschwerden zu kommen, auch leichter zu diagnostizieren. Viele Ärzte sind heute qualifizierter, psychologische Diagnosen zu erkennen oder Krankheiten zu erkennen. Und daher schlägt sich das sozusagen auch in der nicht betrieblichen Epidemiologie nieder. Was die Arbeitswelt anbelangt, ist es so, dass die Rolle der Person und der Persönlichkeit und der Psychobiologie heute vorrangige ist. Wir arbeiten in fast allen Berufen oder in 80% der Berufen über unsere Persönlichkeit, ob im Verkauf, im Marketing, in der Krankenpflege. Wir arbeiten mit unserer Psychologie in den Messwarten der Industrie, wo wir genau schauen müssen, hochkonzentriert akute Entscheidungen treffen müssen. Und daher ist sozusagen unser Persönlichkeit sozusagen das Hauptinstrument der Produktivität, und daher fällt es mehr ins Gewicht, wenn man irgendwo unrund ist. Nicht? Also wenn ich ein sozusagen misanthropisches Talent habe, ist es schwer, wenn ich sozusagen Kundenarbeit mache.
Das heißt andere auch hier eine Passgenauigkeit ist damit gemeint zwischen auch den eigenen Bedürfnissen und Anforderungen.
Daher wäre es wichtig, zum Beispiel in vielen Berufen auch die Persönlichkeitsentwicklung zu fördern, wie technisches Know-how. In vielen Berufen wäre es sinnvoll, Schauspielunterricht zu geben. Schauspielunterricht ist die beste Kommunikationsschule. Denn ich muss in vielen Berufen, egal wie es mir in innen geht, sozusagen nach außen etwas anderes darstellen. Ich muss etwas überbrücken und bei mir unterdrücken. Und in anderen Berufen brauche ich sehr viel Empathie. Das heißt, ich denke und fühle für zwei Personen. Ich muss mich in den anderen hineinversetzen und dann bei mir selbst abholen, wie ich dieser anderen Person gegenübertreten kann, womit ich dienen kann. Und das ist sozusagen eine sehr, sehr komplexe Tätigkeit.
Herr Doktor, ja, darf ich Sie nur kurz unterbrechen? Haben Sie das Gefühl, dass aktuell ausreichend auf psychische Belastungen am Arbeitsplatz eingegangen wird oder dass es auch ausreichend Initiativen gibt, um das irgendwie hintanzuhalten? Nein, immerhin wissen wir nicht, die Krankenstände aufgrund von psychischen Erkrankungen nehmen ebenfalls zu. Das sind meistens auch durchschnittlich längere Krankenstände als bei somatischen Erkrankungen. Also gibt es da ein bewährtes Prozedere quasi, um das hintanzuhalten?
Es ist ein neues Baby, es ist historisch neu und es fehlt zum Teil das Bewusstsein, vor allem auf der Führungsebene, wie sozusagen die psychische Seite der Tätigkeit funktioniert und worauf man da achten muss. Wir haben noch wenig Messinstrumente, wo wir frühzeitig uns darüber austauschen können, geht es mir gut, geht es mir nicht gut, womit hängt das zusammen? Und es beginnen sich erst psychologische Methoden auch aufzubauen, die dann helfen, eine bessere psychologische Arbeitsfähigkeit zu entwickeln. Also vielleicht ein Beispiel, das war unser erstes Projekt, München, Straßenbahnfahrer. Die haben einen enormen Zeitstress. Sie müssen pünktlich bei jeder Station sein und der kulminiert sich über sozusagen 7-8 Stunden zu immer höheren Spitzenwerten. Über ein Jahr haben sie trainiert, sich zwischen zwei Stationen sozusagen wieder zu beruhigen, damit sie sozusagen nicht hinaufsteigen, also nicht kumulieren, nicht sammeln über den Stress. Und das war tatsächlich ein Erfolg. Aber man kann sozusagen also Stressmanagement-Fähigkeiten nicht an einem Wochenende irgendwie vermitteln. Ja. Das muss man trainieren, wie Klavier spielen.
Und das muss auch eine kontinuierliche Intervention quasi auch sein, nicht?
Um richtig, sich hier richtig.
Frau Doktorin Höltl, Sie wollten noch was ergänzen
dazu. Ja, ich stimme in allem, was da jetzt gesagt wurde, natürlich zu. Ich glaube, dass es ein Arbeitsplatzmerkmal gibt, das die Situation schon verschärft, nämlich etwas, was wir überall beobachten, das ist jetzt kein Unikum aus unserem Haus, eine doch ziemlich Knappheit von Ressourcen, von menschlichen Ressourcen. Mhm. Also diese Zeiten, wo es weniger Rolle gespielt hat, wenn einer mal ausfällt oder nicht so gut kann, weil das andere übernehmen konnten, die sind an den allerwenigsten Arbeitsplätzen noch vorhanden. Das Schwächeln des Einzelnen wird ganz rasch und überstark sichtbar. Die Anforderungen an psychische Gesundheit, wurde vom Herrn Dr. Karatzmann schon gesagt,
jeder steigen. Muss leistungsfähig,
es ist wissensintensive Dienstleistung, die zunehmend nachgefragt wird. Es ist emotionale Stabilität durch Kundenbeziehungen. Und es sind knappe Ressourcen am Arbeitsplatz. Also sozusagen, es werden Jobs zum Teil so konstruiert, dass jeder halt immer funktionieren muss, damit sich das ausgeht. Das ist sicher ein Problem.
Frau Dr. Höltl, das möchte ich Sie jetzt in dem Zusammenhang auch noch fragen. Ein wichtiger Wunsch letztlich auch seitens der Psychiatrie war ja sowas wie eine Wiedereingliederungsteilzeit, weil man ja gesagt hat, gut, gerade Personen mit psychischen Erkrankungen sind ja oft nicht gänzlich krank, sondern können durchaus arbeiten, aber nicht in vollem Umfang. Nun gibt es das in Österreich. Wie beurteilen Sie das denn, diese Wiedereingliederungsteilzeit? Ist das ein Erfolgsmodell, ein brauchbares Modell?
Also es gibt ja eine Evaluierung der ersten 4.000 Fälle, der ersten 1,5 Jahre. Dieses Gesetz ist 2017 in Kraft getreten und es hat sich doch gezeigt, dass über 90% all derer, die so ein Modell in Anspruch genommen haben, 6 Monate nach Beendigung der Wiedereingliederungsteilzeit noch im Job waren. Das sind sehr ermutigende Zahlen, neuere gibt es nicht. Wir machen das bei uns im Haus seit 2013, also schon wirklich sehr, sehr lange bevor das Gesetz in Kraft getreten ist. Ich halte es für enorm wichtig, dass Unternehmen das jedem Arbeitnehmer nach einer langen Erkrankung anbieten, um nicht bestimmte Krankheiten zu diskriminieren.
Nein, ich habe es jetzt nur im Zusammenhang, weil wir vorher von den psychischen Erkrankungen
absolut gesprochen haben. Absolut. Und ich glaube auch, dass es bei den klassischen Langzeiterkrankungen, das sind natürlich psychiatrische, aber vor allen Dingen auch onkologische Erkrankungen, wo ja diese Fatigue ein riesengroßes Problem ist für viele Kolleginnen. Ich halte es für eine extrem wichtige Maßnahme und wir sehen bei uns, die wir es allen anbieten, dass es doch 50% aller Mitarbeiter nach einem Langzeitkrankenstand auch wirklich brauchen. Die anderen 50% sagen, ich war krank, ich bin gesund, ich kann wieder arbeiten. Also es ist ein wichtiges Instrument, das eben zeigt, dass erstens einmal bis zu 9 Monate Zeit gibt, wieder Fuß zu fassen und auch Selbstwirksamkeit zu erleben. Das ist ganz entscheidend nach einer langen Erkrankung. Es ist leider nur noch nicht ausreichend bekannt. Und es muss ja sozusagen der Betroffene zustimmen und die Firma zustimmen. Und das ist sicher da und dort noch eine Hürde.
Das heißt, das muss hier noch ausgebaut werden und auch nachgebessert werden. Ich darf meinen beiden Gästen sehr herzlich danken, dass sie heute bei uns in der Sendung waren und uns um spannende Neuerungen auch in der Arbeitsmedizin informiert haben. Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Ich verabschiede mich damit auch im Namen der Redaktion Christoph Lepprich und Lydia Sprinzel, die diese Sendung vorbereitet hat. Auf Wiederhören, sagt Ihre Karin Gutierrez-Lobos.